Immoblick, ein Intergeo-Podcast des DVW e.V., Gesellschaft für Geodäsie, Geoinformation und Landmanagement.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Immoblick. Wir möchten uns heute mit unserem Gast Marco Ludwig über die Entscheidung der Finanzgerichte zur Grundsteuer unterhalten. Ja, spannen einen Bogen zu den Gutachterausschüssen, zur Unabhängigkeit und Transparenz und werden uns zu einigen Fragen, die da aufgeworfen werden, äußern. Mir gegenüber sitzt Peter Ache. Hallo Peter, grüß dich.
Hallo Robert, hallo Marco.
Ja, schön, dass ihr beide da sind und dass wir alle uns heute hier treffen. Marco, du bist stellvertretender Leiter Landesplanung, Vermessung und Geoinformation im Ministerium des Inneren und für Sport in Rheinland-Pfalz. Und du bist ein Experte im Bereich der Immobilienwertermittlung. Unter anderem bist du auch Leiter der Arbeitsgruppe Immobilienwertermittlung der ADV. Marco, ich freue mich, dass du heute da bist und mit uns das Thema besprichst.
Ja, vielen Dank für die Einladung und freue mich auch und bin gespannt, was ihr für Fragen habt und freue mich auf ein schönes Gespräch.
Ja, super. Also freut uns auch sehr, vor allen Dingen, dass wir den stellvertretenden Abteilungsleiter im Ministerium des Innern und für Sport haben. Wir haben ja eben schon so ein bisschen geflaxt im Vorgespräch. Finanzgericht klingt ja so ein bisschen wie FC, ne? Oder FG Rheinland-Pfalz. Also ein Sportverein ist es mit Sicherheit nicht. Und wir haben noch eine andere Abkürzung, AG Immowert der ADV. Da stellt sich für mich die Frage, ich weiß, was es ist, aber wir müssen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern erläutern, was eigentlich die ADV ist und was die AG Immowert ist. Kannst du das mal kurz erklären, Marco?
Ja, die Vermessung ist ja föderalistisch angelegt, ist Ländersache und da gibt es eben die ADV, die Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltung der Länder der Bundesrepublik Deutschland. Und wenn man das einmal ausgesprochen hat, dann weiß man, warum man nur von der ADV spricht.
Das stimmt. Das war die erste Erläuterung. Das zweite, Immowert.
Ja, genau. Ja, der Robert war ja quasi mit dabei. Ja, das ist irgendwann mal auf einer Arbeitskreis-Liegenschaftskatastersitzung geboren worden, dass wir gesagt haben, Mensch, wir haben ein super Expertengremium, den AKOGA. Peter, den kennst du ja auch ganz gut. Und wir bräuchten aber auch nochmal irgendwo den Zusammenschluss, sagen wir mal, so auf ministerieller Ebene, wo eben genau die normativen Dinge und vielleicht dann auch die strategische Ausrichtung, die die Länder so planen, entsprechend behandelt werden. Und es wurde immer so gefragt, wen spricht man denn an, wenn Gesetzgebung ist? Wir hatten einen Arbeitskreis zur Immowert V, ne? Und da kann ich mich noch gut dran erinnern. Der war ursprünglich gedacht, um die Richtlinien zusammenzubringen. Dann hat man umgeschwenkt auf die neue Immowert V. Und da ist plötzlich die Frage aufgetreten, die Vertreter, die da sind die denn stimmberechtigt für die Länder? Also sind die richtigen entsandt worden? Ja, weil da natürlich auch Fachleute gesessen haben. Aber ist das für eine Verordnung der richtige Kreis gewesen? Mhm. Ja, und wie das so ist, erst haben wir angefangen und waren eine PG unterhalb des AK-Liegenschaftskatasters und nach und nach hat sich eben durch ein paar Aufgaben rauskristallisiert, dass wir dann sofort direkt jetzt am Vorsitz des ADV-Vorsitzenden angedockt sind und alle, die da mitgewirkt haben, sind da auch zu Recht ein bisschen stolz drauf. Und ich glaube, mit jeder Sitzung haben wir gemerkt, wie wichtig es war, dass wir uns einfach bundesweit über Themen unterhalten und die auch konkret vorantreiben können.
Besten Dank für den kleinen Abriss, Marco. Wir haben natürlich jetzt noch, ist noch gar nicht eigentlich mal das Wort Steuer gefallen oder Grundsteuer. Und da stelle ich mir die Frage, was hat denn die Wertermittlung? Oder wenn ich mir schaue, wo du tätig bist, Referat, Bodenordnung und Wertermittlung nach dem Baugesetzbuch. Was hat das denn mit der steuerlichen Bewertung zu tun? Ja, wie hängt das zusammen?
Ja, ich sag immer, in erster Linie sind die Bodenrichtwerte gemacht, damit es Bodenrichtwerte gibt. Punkt. Da reden wir über den Verkehrswert als allererste Aufgabe. Aber es ist eben auch ein Fachdatum. Und jeder, der Fachdaten verwenden würde, der darf das und soll das. Dafür tun wir es ja. Und die steuerliche Bewertung ist, glaube ich, schon traditionell immer durch Grund und Boden in verschiedenen Richtungen. Ich kann mich an die Erbschaftssteuerreform da ändern, wo man auch mit den Gemeinwert anders darstellen kann, durch Gutachten und so weiter. Immer auch Teil der Steuerbewertung. Und ich glaube, die Finanzverwaltung sind einer der Power-User unserer Daten, nicht nur der Bodenrichtwerte, auch des Liegenschaftskatasters, Eigentümer und. Und im Baugesetzbuch ist ja eben auch entsprechend die steuerliche Bewertung verbrieft worden. Und es ist sogar so, dass Finanzverwaltungen für steuerliche Zwecke bestimmte Werte und, ich sage jetzt mal, Aufträge an die Gutachterausschüsse richten können, die das dann zu erfüllen haben.
Also wenn die steuerliche Bewertung geht ja nach dem Bewertungsgesetz, ne? Und das Bewertungsgesetz hebt, soweit ich das weiß, sehr stark auch auf die Verkehrswertermittlung, auf die Verkehrswerte nach dem Baugesetzbuch ja ab, wenn ich das richtig sehe. Und im Baugesetzbuch ist das in den Paragraphen 192 bis 199 geregelt. Das Baugesetzbuch ist ein Bundesgesetz, ne? Stellt sich ja die Frage, was haben die Länder denn damit zu tun? Ne? Soll doch der Bund das alles machen und auch das kassieren, was dann an Kritik auch in dem Finanzgerichtsurteil, über das wir gleich sprechen wollen, ne, kassieren? Also was haben die Länder denn mit den Gutachterausschüssen zu tun, die im Baugesetzbuch geregelt sind?
Ja, das Baugesetzbuch bildet die Ermächtigungsgrundlage für die Länder, entsprechende Gutachterausschussverordnungen zu erlassen beziehungsweise Gutachterausschüsse zu bilden und die Kaufpreissammlungen zu führen. Und darüber hinaus haben eben auch alle Länder und Stadtstaaten davon Gebrauch gemacht und haben entsprechende Gutachterausschussverordnungen erlassen. Und damit sind diese im Lande verbrieft.
Das heißt, die setzen das um, sozusagen, was im Baugesetzbuch steht, ne? Das ist ja durchaus üblich so, ne? Bundesgesetze werden umgesetzt und die Ermächtigung, wie das zu tun oder was die Länder zu tun haben, steht dann im Baugesetzbuch drin, Paragraph 199. Robert?
Es sind ja schon viele Paragraphen genannt worden. Ja, das ist der 199 Baugesetzbuch. Wir müssen da dringend aufhören. Ich glaube, sonst verlieren wir hier. Also ich blicke da nicht mehr durch, so viele Zahlen. Ich will mal auf diese eine Entscheidung, es gibt ja mehrere Entscheidungen zur Grundsteuer derzeit, die uns ein bisschen beschäftigen. Es gibt ein Urteil aus Sachsen, was sich damit befasst hat, das ist auch mittlerweile rechtskräftig geworden. Das vertritt eine Auffassung und es gibt eine Entscheidung aus Rheinland-Pfalz, was einige Dinge aufwirft, hat ganz schön für Wirbel gesorgt. Unter anderem wird gesagt, man hat da Zweifel an der Unabhängigkeit der Gutachterausschüsse. Marco, vielleicht kannst du noch mal kurz erläutern, was überhaupt in der Unabhängigkeit drinsteht. Wie kommt denn, was ist denn eigentlich so ein Gutachterausschuss? Wie wird denn der gebildet?
Ja, die Gutachterausschussverordnungen sind ja relativ gleich in den Ländern. Ich kann sie jetzt speziell für Rheinland-Pfalz eben so auch darstellen. Ja, wir hatten eine Reform der Katasterverwaltung 2012. Da sind dann auch nochmal die Gutachterausschussbezirke angepasst worden. Die sind also, die Geschäftsstellen sind bei den Vermessungs- und Katasterämtern bei uns. Jede Geschäftsstelle hat ungefähr 65 Gutachter, die ernannt werden durch unser Landesamt. Die 6 Katasterämter, dann haben wir nochmal 6 Gutachterausschüsse bei den Städten. Da sind ungefähr 30 Gutachter pro Gutachterausschuss, 20 bis 30, 25, so darum. Das variiert immer ein bisschen plus minus, so dass man einen großen Pool hat. Und vor allen Dingen sind dann die Bezirke bei uns auch in den Katasterämtern relativ groß, so dass dann auch jeweils die örtlichen Gegebenheiten durch die Gutachter abgedeckt sind und die Ortskenntnis noch ganz gut vorhanden ist. So, und daraus, ich sag mal, aus diesem Pool werden dann die entsprechenden Sitzungen generiert, sprich entsprechend je nach Thema. Wir haben dann Architekten, wir haben Bauingenieure, wir haben Immobilienmakler, wir haben Leute, die in der Ermittlung von werterelevanten Daten drin sind und. Und aus diesem Pool kann man sich dann je nach Wertermittlungsobjekt entsprechend einen Gutachterausschuss zusammenstellen und die Geschäftsstelle lädt dann ein. Der Gutachterausschuss tritt zusammen, macht dann mehrere Objekte am Tag, besichtigt die, macht Notizen und bespricht die danach. Dann wird ein Gutachten ausgefertigt. Und die zweite große Aufgabe natürlich ist die Feststellung alle 2 Jahre der Bodenrichtwerte.
Du hast gesagt, es gibt dann Ausschüsse, die haben 65 Mitglieder und die Bodenrichtwerte beispielsweise werden in viel kleineren Sitzungen ermittelt. Wer legt denn fest, wer dann in so einer Sitzung drin ist und ist das völlig frei aus der Luft gegriffen oder nach welchen Gesichtspunkten passiert denn sowas?
Ja, also in Rheinland-Pfalz ist es so und das ist auch in anderen Ländern, wir haben aber eine relativ hohe Zahl sogar, dass wir gesagt haben, wir haben mindestens 6 Gutachter in der Grundbesetzung und ist so, dass der Vorsitzende des Gutachterausschusses, der kann dann aus diesem Pool Leute, lädt er ein für eine Gutachterausschusssitzung. Und wer das vorgibt, natürlich über das Baugesetzbuch, die Gutachterausschussverordnung, die eine Mindestanzahl und die Mindestbesetzung dann entsprechend beschreibt. Das ist in allen Ländern ziemlich gleich.
Aber das ist ja genau das, was das Finanzgericht Urteil vom 23.11.23 in seinem vierten amtlichen Leitsatz, so ließ sich das ja, dann auch kritisiert. Nämlich, dass der Gutachter, Ausschussvorsitzende, sich seinen Gutachterausschuss für diese Bodenrichtwertermittlung so zusammenstellen kann, wie er das eben gerne möchte. Und das wertet das Finanzgericht ja als ernstliche Zweifel an der Unabhängigkeit des Gutachterausschusses. Habe ich das richtig so verstanden?
Ja, ob das so ist, wie das Gericht das schreibt, das weiß ich nicht. Also Fakt ist, bei den Bodenrichtwertsitzungen ist die Anzahl der Gutachterausschüsse, man hat ja in der Regel, haben wir ungefähr 4 Landkreise pro Gutachterausschuss. Und die tagen dann an verschiedenen Tagen und die Konstellation ist eigentlich fast immer so, dass so zwischen 10 und 15 Gutachter da sind. Einer von der Finanzverwaltung, der Vorsitzende plus dann 8 bis 10, 12 andere. Und ja, das ist, denke ich mal, ein Verhältnis. Wie gesagt, Rheinland-Pfalz insgesamt rund 455 ehrenamtliche Gutachter, verschiedene Berufszweige, alle mit dem gleichen Stimmrecht. Also es ist nicht so, dass der Vorsitzende sagt, so ist es und alle anderen sitzen da und nicken und sagen, Dankeschön, das war's, ich gehe wieder. Ich selbst war auch Vorsitzender, stellvertretender Vorsitzender Gutachterausschüsse. Ich habe da sehr, sehr intensive Beratungen erlebt. Wir haben auch zum Beispiel in Rheinland-Pfalz im oberen Gutachterausschuss einen für Land- und Forstwirtschaft hinzugezogen, also speziell für den Forst auch, ja, was Niederwald und so weiter angeht, ja. Haben wir einen Experten, den man zu Rate ziehen kann. Die land- und forstwirtschaftlichen Kollegen, die eben genau bei Acker, Grünland und so weiter hier ihre Expertise mit einbringen. Und so guckt man eben immer, ich sag mal, bei den Bodenrichtwerten ist es ein bisschen globaler, bei den Einzelbewertungen ist es eben so, dass man passend zum Bewertungsobjekt eben entsprechende Spezialisten dabei hat. Also wenn man ein Haus hat, wo man weiß, da sind viele Schäden, dann hat man eben einen Bauingenieur für Hochbau oder einen Architekten dabei, damit er die Schäden auch entsprechend bewerten kann. Und bei einem Gewerbeobjekt hat man dann entsprechende Leute und so ist es eigentlich eine sehr gute Konstellation. Und ich kann nur für uns in Rheinland-Pfalz sagen, ich war selbst schon auch vor Gericht für eine Partei, da weiß ich, da hieß es, oh, normalerweise haben wir immer den Gutachterausschuss, weil diese Besetzung mit mehreren Leuten die Neutralität eben genau bisher in den Vordergrund gebracht hat gegenüber, und das soll jetzt keine Kritik sein, sondern es ist einfach so, mehrere Leute müssen am Ende eine Unterschrift für ein Votum geben und es ist nicht einer alleine. Was jetzt nicht heißen soll, bitte nicht falsch verstehen, dass einer alleine hier nur das macht, was andere sagen. Das sind auch qualitativ sehr gute Gutachten. Aber das weiß jeder von uns, wenn 3 Mann am Tisch sitzen und diskutieren, dann ist es sicherlich auch eine gewisse Qualität und Aussagekraft.
Was du jetzt beschrieben hast, dass also diese Bodenrichtwerte ja oder auch der Gutachter, dass unabhängig empfunden wird in der Allgemeinheit der Bevölkerung. Du bist ja auch kommunalpolitisch unterwegs, du hast ja auch mit Bodenrichtwerten zu tun. Wie ist denn da so deine Wahrnehmung, wie das auch bei den Bürgerinnen und Bürgern so wahrgenommen wird?
Du bist ja Bürgermeister, oder?
Genau.
Ja, ehrenamtlich. Ja.
Ehrenamtlich.
Also muss ja, ne? Sonst hätte ich ja keinen Job. Ja.
Richtig.
Aber ja, das kann ich dir sagen. Bodenrichtwerte werden immer aus 2 Blickwinkeln wahrgenommen. Ja, wenn eine Kommune oder ein privates Geschäft stattfinden soll, dann ist der Bodenrichtwert regelmäßig zu niedrig. Und wenn der Bodenrichtwert in irgendeinem amtlichen Zusammenhang steht, um einen Wert festzusetzen, wie jetzt in dem Fall Steuern oder so, dann ist er eigentlich regelmäßig zu hoch.
Das hast du sehr gut formuliert.
Dann kommt's ja sehr drauf an, Marco, dass Robert und ich sprechen da oft drüber. Dann kommt's ja sehr drauf an, dass die Ermittlung auch des Bodenrichtwertes und was dahinter steckt, dass das ein hohes Maß an Transparenz für die Bürgerinnen und Bürger hat, dass die nachvollziehen können und verstehen können, warum der Gutachterausschuss jetzt zu solch einer Entscheidung gekommen ist. Und auch das wird ja auch kritisch gesehen in dem Urteil, dass man gar nicht weiß, wie das da funktioniert. Und wir haben oftmals ja auch schon diesen Eindruck wiedergegeben, vielleicht kannst du das sogar bestätigen, wenn du mit Leuten sprichst, dass eben da gesagt wird, na, der Gutachterausschuss legt jetzt hinter verschlossenen Türen und hinterm Vorhang Bodenrichtwerte fest. Mhm. Was denkst du dann, wenn du so etwas dann hörst, wenn du mit solchen Vorhaltungen konfrontiert wirst von Bürgerinnen und Bürgern?
Das Prozedere, wie das läuft, ist sicherlich außerhalb der Fachkreise weniger bekannt, dass zum Beispiel wirklich alle Kaufverträge bei uns landen. Das kann ich zumindest hier mit gutem Gewissen sagen. Ich bin auch noch Leiter einer AG der Digitalisierung der Kaufverträge. Entschuldigung. Und das hat ja mit dem Thema Innova auf Bundesebene nochmal einen neuen Schub bekommen. Wir waren also auch schon so weit, dass wir die digital übersendet bekommen. Warum? Weil wir die Zeit zwischen dem Kaufvertrag und der Erfassung eben deutlich verkürzen wollen, inklusive dann Bürokratieabbau. Das heißt, wir sind schneller dabei. Die Finanzverwaltung wie auch die Geschäftsstellen der Gutachterausschüsse profitieren davon. Und ja, wir haben ja immer zwei Stufen. Wir haben einmal die reine Erfassung der Kaufverträge. Das ist ein relativ überschaubarer Anteil aus diesem Kaufvertrag, wo die entscheidenden Daten rausgenommen werden. Und dann haben wir ja den Teil der Bewertung, der Nachbewertung, der Auswertung der Kaufverträge. Und da haben wir in Rheinland-Pfalz in den letzten Jahrzehnten, kann ich sagen, also sicher ab 1990 sehr, sehr viel getan, um hier für Qualität und Aussagekraft zu sorgen.
Ein Punkt war ja von der Entscheidung Rheinland-Pfalz, dass gesagt wurde, okay, die Datengrundlage sei unvollständig und das würde dann zu Problemen führen. Dadurch hätte ich Verzerrungen bei der Bodenrichtwertermittlung beispielsweise. Also, ja, ich habe dich so verstanden, der Gutachterausschuss bekommt alle Kauffälle, auch Verträge von den Notaren. Du hast auch dieses Projekt Innova angesprochen, elektronisches Notariatspostfach, sodass eigentlich alles da sein müsste, eigentlich alle Daten bei den Ausschüssen landen müssten. Oder wo gibt es da Lücken?
Also ich könnte das so interpretieren, dass das der Bodenrichtwert ja auf eigentlich den Verkäufen unbebauter Grundstücke fußt und je bebauter ein Quartier ist, dass es dann natürlich weniger Kauffälle gibt oder ich eben zurückrechnen muss. Das Modell haben wir ja nun mal auch eben angesprochen, die Nachbewertung, also von einem Bebauten zurück auf ein Unbebautes. Das vielleicht das damit gemeint ist. Aber von der Datenlücke kann ich so nicht sprechen, weil, wie gesagt, alle Kaufverträge ankommen und die werden auch erfasst. Ja.
Das heißt also, Datenlücke ist ja eine Frage, wie interpretiert man das? Ne? Weil man sagt, Datenlücke bedeutet ja nichts anderes, als dass etwas, was es gibt, also einen abgeschlossenen Kaufvertrag, dass der nicht vorliegt. Das kannst du aber ausschließen.
Mit 100% muss man immer vorsichtig sein. Aber ich wüsste nicht anders, als dass die Notariate das auch sehr gewissenhaft machen. Das weiß ich. Und das ist auch ein Routinevorgang. Da wird automatisch wird das Ding kopiert. Es geht ja an mehrere Stellen und jetzt eben sogar digital. Also damit ist ein Automatismus gegeben aus dem Bereich heraus, dass dann per E-Mail das Ganze verschickt wird. Also da meine ich, dass man eine Datenlücke derart, dass es so Einfluss hätte, dass der Bodenrichtwert nicht repräsentativ wäre, ausschließen kann.
Okay.
Das gilt nicht für Rheinland-Pfalz. Wir reden hier nochmal ausgehend vom Baugesetzbuch mit Ermächtigungsgrundlagen und den entsprechenden Gutachterausschussverordnungen aus meiner Sicht bundesweit.
Das heißt ja mit anderen Worten, wenn man kann eine Datenlücke auch so, was du schon eben sagtest, wir haben bebaute Quartiere, wo gar kein Kaufvertrag über eine unbebaute Fläche, denn die Bodenrichtwerte beziehen sich ja auf unbebaute Flächen, wo gar kein Kaufvertrag über unbebaute Flächen vorliegt. Das heißt, das ist ja keine Datenlücke, sondern das ist ein Bereich, wo eben gar keine Daten vorliegen. Also fehlende Daten sind es nicht, sondern es liegen keine Kaufverträge vor.
Ja gut, es sind ja Sachverständige am Werk und
genau.
Kein Kaufvertrag über ein unbebautes Grundstück bedeutet ja nicht, dass wir keinen Kaufvertrag haben, sondern wir müssen eben mit unserer Ausbildung in statistisch-mathematischen Methoden und eben, ich sage jetzt mal, das ist ja eigentlich auch einfach verständlich, ich rechne den Wert des Hauses ab und komme auf einen Bodenwert und wenn ich den durch die Fläche teile, dann bin ich auch wieder bei einem Wert für das Grundstück und da haben wir eigentlich ganz robuste Methoden, mit denen wir ganz gut zurechtkommen. In Rheinland-Pfalz haben wir auch die Revision der Bodenrichtwerte angestoßen und. Also dahingehend die Plausibilitätsprüfung, die Überprüfung, die konjunkturelle Entwicklung. Ich habe es in meinem Bereich, natürlich, wenn man als Bürgermeister auf die Bodenrichtwertkarte, die ja, du hast eben angesprochen, Transparenz für jeden einsehbar ist mit den Werten, auch die Veränderung, dann hat man es selbst gemerkt. Und ich kann nur sagen, ich habe es hier auch in einem Baugebiet nachvollzogen, da ist der Bodenwert mal von 80 oder 90 Euro runter auf 65. Das war aber faktisch auch so. Das war einfach eine Zeit, wo es nicht so geboomt hat. Und später sind die Preise wieder hochgegangen. Mittlerweile sind wir bei 100 Euro, weil einfach wieder, wir wissen es aus den letzten Jahren, unheimlich viel dann doch gebaut worden durch die Nullzinspolitik. Aber das hat genau den Markt widergespiegelt. Und ja, das ist eben so, dass ein Bodenrichtwert nicht jeden Monat hin und her springt. Und das ist ja auch gut so. Es hat eine gewisse Kontinuität. Warum? Das wäre ja schlimm, wenn es anders wäre. Ja, und wenn ich eben, ich rede hier im ländlichen Raum von 100, 150 Euro Bodenwert, da werden andere denken, die reden bei uns über Acker, ja, ein bisschen überspitzt gesagt. Wenn man über 500, 600, 800 Euro den Quadratmeter spricht, ja, welche Nuancen sind denn wirklich ausschlaggebend, bis ich mal auf 810 Euro bin und. Es geht darum, einen Richtwert zu ermitteln für ein Quartier. Auch das haben wir in Rheinland-Pfalz untersucht. Wir haben relativ kleine Zonen gemacht damals. Der Grund war damals ein bisschen noch ein anderer, die Einführung von Alkis. Wir führen ja die Bodenrichtwerte konkret auf der Datenbank des Liegenschaftskatasters. Und da war es auch eine technische Geschichte, warum wir relativ kleine Zonen gebildet haben, die dann in sich homogen sind. Auch da hat wieder eine Überprüfung stattgefunden.
Das heißt also, du nochmal klarzustellen, der Bodenrichtwert ist ja für das ganze Quartier maßgeblich. Und ist ja nicht der Bodenwert eines ganz konkreten Grundstückes. Siehst du da vielleicht auch hier und da, dass man das verwechselt, dass das in der öffentlichen Wahrnehmung ja vielleicht auch falsch transportiert wird?
Ja, der Jedermann, der den Bodenrichtwert anwendet, für den ist Bodenrichtwert gleich Bodenwert. Ne? Also wenn ich einen Bodenrichtwert von 100 Euro habe und der will sein Grundstück verkaufen, dann sagt er, hier ist der Boden 100 Euro wert. Und dann ist, was weiß ich, ein 600 Quadratmeter Grundstück mal 100 Euro. Ja, ich will aber 110. So, also das wird ja relativ pragmatisch benutzt, was ja auch in vielen Fällen nicht falsch ist, weil wir eben ja die Mehrzahl der Grundstücke auch entsprechend mit dem Bodenrichtwert repräsentieren.
Also ich stelle mal für mich fest, auch aus meiner eigenen Erfahrung heraus natürlich, also der Immobilienmarkt und auch der Bodenmarkt ist ja ein komplexes Geschäft. Wir reden ja nicht über Bleistifte oder über Computer und oder über Autos, die eins zu eins durchaus miteinander vergleichbar werden, sondern wir reden ja über einzelne Objekte sozusagen, die sich durchaus sogar in direkter Nachbarschaft schon in ihrem Preis unterscheiden können. Und jetzt kommen wir wieder, da schließt sich der Kreis auch wieder, wie wir angefangen sind. Wir reden ja hier nicht über die Ermittlung des Bodenrichtwertes, die in erster Linie Kritik erfährt, sondern eher über die Anwendung des Bodenrichtwertes. Der ausschlaggebende Punkt für eine Klage ist ja, wenn die Finanzverwaltung den Bodenrichtwert nimmt und da etwas mit macht und der Steuerpflichtige oder die Steuerpflichtige eben damit nicht einverstanden ist. Meine Frage wäre, ist es auch möglich, dass die Finanzverwaltung vielleicht die Anwendung der Bodenrichtwerte nicht richtig vollzieht? Müsste man da nachsteuern oder genau dort genauer hingucken?
Das kann ich ehrlich gesagt nicht beurteilen. Ich weiß nur, dass wir Fachdaten zur Verfügung stellen und die werden genutzt. Wie das genau abläuft, da kann ich nichts sagen.
Genau, die Antwort habe ich genauso erwartet. Das ist nicht die Aufgabe der Gutachterausschüsse und auch nicht die Aufgabe der Aufsichtsbehörden, darüber zu urteilen, ob Finanzverwaltung das richtig oder falsch macht, ne?
Ja, ich kritisiere auch keinen Privaten, wenn er sagt, das ist der Bodenwert. Ne? Wenn das für ihn okay ist, dann ist das so und das bildet auch wieder einen Markt ab. Ja. Und ich kann nur sagen, der Eigentümer merkt sehr schnell, ob wir da richtig liegen oder nicht. Ob das der kriegt auch schnell mit, wo andere Verkäufe stattfinden, dann wird verglichen und so. Also von daher passt das.
Du hast jetzt angesprochen, die Daten werden die Bodenrichtwerte stellen die Gutausschüsse bereit und das ist ja auch ein Thema, was bei der Grundsteuer eine Rolle gespielt hat. Kann man das alles automatisieren? Und wenn ich jetzt mal an die Arbeitsgruppe denke, dessen Leiter du bist, ein Aspekt ist ja dort auch, glaube ich, ja, den Austausch der Bodenrichtwertdaten in irgendeiner Weise zu standardisieren. Trägt das auch dazu bei, dass man sagt, okay, hier tritt ein Erfahrungsaustausch aus, hier wird die Qualität der Bodenrichtwerte auch länderübergreifend verbessert? Wie siehst du das?
Meinst du jetzt über die Digitalisierung der Kaufverträge? Oder?
Nein, den Aspekt, die Arbeitsgruppe, die AG Immowert, der ADV, da sind ja auch die Bodenrichtwerte diskutiert worden und man stimmt ja gerade auch ein Datenformat ab, mit dem man die Bodenrichtwerte austauscht. Das ist ja ein technischer Aspekt, aber gewinnt da auch, sag ich mal, die Bodenrichtwertermittlung auch an Qualität dadurch?
Da gehe ich dahingehend von aus, dass in einem zweiten Schritt, also ich glaube, wir haben ein Format, was nach DIN gemacht ist, was maschinenlesbar ist. Und das Entscheidende ist doch, egal ob wir das im Liegenschaftskataster machen oder bei der Bodenwertermittlung oder bei den wertrelevanten Daten, wir haben amtlich gesicherte Daten. Und die werden von jeder Stelle gleich benutzt. Und je digitaler das ist, desto fehlerunanfälliger ist die Benutzung. Es kann eigentlich kein Schreibfehler passieren, man kann sich nicht vertun. Und mit Enova umgekehrt, wenn dann die entsprechenden Daten 1:1, ich sag's jetzt mal notariell gesichert, kommen und wir die automatisiert übernehmen. Eine höhere Qualität kann man aus meiner Sicht für die Kaufpreissammlung überhaupt nicht erlangen, die ja jetzt auch schon mit einem Vier-Augen-Prinzip dahingehend passiert, dass es einmal erfasst wird und beim zweiten ausgewertet wird. Also da wird nochmal drüber geguckt, aber dann passiert es digital.
So ist es.
Okay, also wir haben eine spannende Runde und ich habe die ganze Zeit gedacht, man müsste noch andere Facetten vielleicht nochmal beleuchten, beispielsweise den Unterschied zwischen Rechts- und Fachaufsicht, aber das geht zu sehr ins Detail, das wird unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wahrscheinlich langweilen. Was man vielleicht sagen muss, und das wäre noch meine Abschlussfrage, Rechts- und Fachaufsicht, gibt es jemanden, der den Gutachterausschuss in seiner fachlichen Ausführung beeinflussen kann oder zum Beispiel ein Ministerium oder ein Bürgermeister, dann sagt Gutachterausschuss, da muss der oder jener Wert rauskommen? Oder ist der wirklich unabhängig?
Der ist ja unabhängig, das ist ja eine Behörde in der Behörde, genauso wie das Gesundheitsamt, zumindest in Rheinland-Pfalz bei den Kreisverwaltungen. Das ist einfach so, während dieser Gutachterausschusssitzung legen die den Wert fest, müssen auch dafür stehen und umgekehrt auch die Bodenrichtwerte und da kann keiner reinreden.
Da kann auch ein Ministerium oder ein Bürgermeister nicht sagen, ich möchte, dass du den Wert auf 50 oder auf 500 Euro setzt oder so. Das geht genau. Nicht.
Nee.
Okay.
Nicht denkbar.
Okay, dann wäre das ja auch geklärt.
Dann wäre das geklärt.
Du machst den Schluss.
Das ist richtig. Marco, Peter, ganz herzlichen Dank für das interessante Gespräch. Marco, schön, dass du da warst. Wir haben mit dir heute gesprochen über die Entscheidungen der Finanzgerichte zur Grundsteuer. Wir haben das ein bisschen eingeordnet mit dem Blickwinkel. Was sind die Gutachterausschüsse? Sind die unabhängig? Was sind Bodenrichtwerte? Und so weiter. Also einige Facetten aus der Rechtsprechung herausgenommen. Und du hast uns dargestellt, wie Bodenrichtwerte ermittelt werden, dass das also ein Verfahren ist, was nach bundeseinheitlichen Kriterien erfolgt, nach dem Baugesetzbuch, nach der entsprechenden Gutachterausschussordnung. Wir haben herausgearbeitet, dass es ein Expertengremium ist, da trifft niemand alleine eine Entscheidung, sondern hier kommen Fachleute zusammen, die darüber diskutieren und dann Bodenrichtwerte ermitteln. Das sind ja die angegriffenen Aspekte. Und dass der Gutachterausschuss unabhängig ist, ja, du hast gesagt, nicht mal das Ministerium oder ein Bürgermeister kann dem Gutachterausschuss sagen, hier, es muss der Wert herauskommen. Ja, wir haben mit dir diskutiert, ob es Datenlücken gibt und haben festgestellt, alle Kaufverträge werden den Gutachten übersandt und alles, was den Ausschüssen übersandt wird, wird auch erfasst. Es gibt also quasi aus unserer Sicht keine Datenlücken. Marco, wir bleiben da an der Sache dran. Das wird mich interessieren. Ich denke, da wird es in naher Zukunft auch noch Entscheidungen geben. Das Thema bleibt spannend, auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Peter, schön, dass wir zusammen den Immoblick auch diese Folge absolviert haben. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch euch herzlichen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Wie immer gilt, wenn es euch gefallen hat, ja, liked uns, lasst einen Kommentar da. Kritik wie immer an mich, Lob an Peter. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Danke euch beiden.
Danke Robert, danke Marco. Euch einen schönen Abend. Bis dann.
Ebenso, tschüss. Schönen Abend.
Tschüss. Bis dann. Tschüss.